verblasst in Dunkelheit. Sie tanzt auf Londons Bühnen spät, wo Hoffnung auf dem Schatten steht. Ein Apfel halb das Lagenrot, ein sanftes Herz, ein früher Tod. Der letzte Kuss war wohl aus Eis. Der Mörder ging ganz leis. O Harriet, in heil'ger Nacht, was hat das Fest dir dargebracht? Kein Glanz, kein Lied, kein Kerzenschein, nur Blut und Schmerz und ganz allein. Zeugen zeigen die Gassen kalt, die Uhren schweigen. Es war ein fremder Edelklug, doch Wahrheit flieht in Lug und Trug. Ein Grab im fernen Sonnenland, dort ruht der Mörder tot. Dass die Zeit versteckt, ob je der Schädel wird entdeckt. Doch jede Glocke, die heut klingt, fragt leis, ob Schuld gen Himmel dringt. O Harriet, in heil'ger Nacht, was hat das Fest dir dargebracht? Glanz, kein Lied, kein Kerzenschein, nur Blut und Schmerz und ganz allein. O Harriet, in heil'ger Nacht, was hat das Fest dir dargebracht? Kein Glanz, kein Lied, kein Kerzenschein, nur Blut und Schmerz und ganz allein. Wenn Schnee auf Londons Dächer fällt, dann hallt ihr Ruf durch die Welt. Ein Tänzerschritt, so leicht, so schwer. Harriet, wir vergessen dich nicht mehr.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Zünden Sie eine Kerze an, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Rücken Sie etwas näher an den Schein der Flamme. Und vergessen Sie für einen Moment die friedliche Stille, die Sie umgibt. Denn dort, wo wir heute hingehen, ist eine solche Stille trügerisch. Willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer ganz besonderen Sonderausgabe von Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche. Es ist mir eine Ehre, dass Sie heute, inmitten der Vorweihnachtszeit, mein persönliches Türchen im Podcast Adventskalender 2025 öffnen. Doch seien Sie gewarnt, dahinter verbirgt sich kein süßes Naschwerk. Meine treuesten Hörerinnen und Hörer unter Ihnen wissen, dass wir uns gewöhnlich Zeit nehmen, jede Faser eines Falls zu sezieren, Schicht für Schicht, bis wir auf den Knochen der Wahrheit stoßen. Doch die Regeln eines Adventskalenders sind ebenso strikt wie die Totenstarre. Und deshalb ist unser heutiges Zeitfenster begrenzt, sodass ich mich kurz fassen muss. Heute reisen wir zurück. Wir verlassen die Gegenwart und begeben uns in ein London der extremen Kontraste. Wir tauchen ein in eine Stadt aus gleißendem Gaslicht und undurchdringlichen schwarzen Schatten. Während in den Salons die Lieder der Freude gesungen wurden, geschah in einer kalten, winterlichen Weihnachtsnacht das Unfassbare. Wir sprechen über ein Weihnachtsfest, das nicht Leben feierte, sondern ein junges, hoffnungsvolles Leben für immer auslöschte. Weihnachten in London. Es ist der 25. Dezember 1872. Während Familien in der viktorianischen Hauptstadt bei Gänsebraten und Gesang das Fest der Liebe feiern, bahnt sich in einer kleinen Pension in der Great Coram Street, einem unscheinbaren Gebäude in Bloomsbury, eine Tragödie an, wie sie düsterer kaum sein könnte. Ein Mord, kalt, brutal und bis heute ungeklärt. Dies ist die Geschichte der Tänzerin und alleinerziehenden Mutter Harriet Buswell, ermordet am Heiligen Abend, ihre Kehle durchtrennt, ihr Gesicht vom Abdruck einer fremden Hand gezeichnet. Es war kurz nach 12 Uhr mittags am 25. Dezember 1872, als Mrs. Harriet Wright, die Hausherrin und resolute Vermieterin der kleinen Pension in der Great Coram Street Nummer 12, beunruhigt an die Zimmertür ihrer Mieterin klopfte. Miss Harriet Buswell, Tänzerin am renommierten und prunkvollen Alhambra-Theater, war spät in der Nacht mit einem fremden Gentleman zurückgekehrt. Seitdem hatte man sie nicht mehr gesehen. Aus ihrem Zimmer war kein Laut, kein Lebenszeichen zu hören. Mehrfach klopfte Mrs. Wright an die Zimmertür und rief ihren Namen, doch es kam keine Antwort. Die Tür war von außen verschlossen, der Schlüssel verschwunden. Ein seltsames, unheilvolles Detail. Als schließlich Hilfe geholt und die Tür aufgebrochen wurde, bot sich den Anwesenden ein Bild des Grauens, das noch Jahre später in ihren Träumen spuken sollte.
Gütiger Himmel! Mord! Mord in meinem Haus,
soll Mrs. Wright geschrien haben. Auf dem Bett lag Harriet Buswell in einer Lache ihres eigenen Blutes. Ihre Kehle so tief aufgeschlitzt, dass das Messer den Halswirbelknochen freigelegt hatte. Auf der Stirn der Abdruck einer Hand. Jemand hatte sie brutal geschlagen oder intensiv nach unten gedrückt. Weihnachten in der Great Coram Street war zu einem Tatort geworden. Doch wer war Harriet Buswell? Geboren um 1845 im ländlichen Wisbeach, Cambridgeshire, suchte Harriet das Glück in der großen Stadt. Wie so viele junge Frauen ihrer Zeit zog sie auf der Suche nach Arbeit, Ruhm und vielleicht auch Freiheit nach London. Sie fand Anstellung als Balletttänzerin im Alhambra-Theater am Leicester Square, einem Ort glitzernder Illusionen und schummriger Hinterzimmer. Im Glanz der Gaslichter nannte sie sich auf der Bühne Clara Burton. Ein Name, der verheißungsvoll klang und vergessen ließ, dass sie in Wahrheit nur wenige Schillinge pro Woche verdiente. Und der schöne Schein trug. Harriet hatte Schulden, kämpfte ums Überleben und trug Verantwortung. Denn sie war alleinerziehende Mutter einer 8-jährigen unehelichen Tochter namens Kate, die bei Verwandten oder Freunden auf sie wartete. Ein Tabu in der damaligen Gesellschaft. Und so war sie gezwungen, ihre Einkünfte durch gelegentliche Prostitution aufzubessern. Ein Umstand, der später nicht nur die Ermittlungen, sondern auch die öffentliche Meinung maßgeblich prägen sollte. Sie tanzte am Abend für ihre Theatergage und verkaufte ihren Körper in den dunklen Stunden danach. In einer Gesellschaft, die Frauen in Respektable und Gefallene teilte, bedeutete das nicht nur Armut, sondern soziale Unsichtbarkeit. Wie eine Zeitzeugin später sagte,
diese Frauen sind doppelt Opfer. Zuerst ihrer Umstände, dann der Verachtung ihrer Mitmenschen.
Am Abend des 24. Dezember verlässt Harriet gegen 22 Uhr ihr Zimmer in der Great Coram Street, nachdem sie sich noch einen Schilling von einer Mitbewohnerin geborgt hatte, und macht sich auf den Weg zum Theater. Sie wird später mit einem deutschsprachigen, kultivierten Mann im Cavour-Restaurant gesehen. Fröhlich, vertraut. Später kaufen die beiden Früchte und Nüsse in einem kleinen Geschäft. Eine Geste der Intimität oder die letzten Einkäufe vor dem Mord? Eine Barfrau aus dem Alhambra erinnert sich, sie habe die beiden im Wagen gesehen. Er charmant, sie heiter, beinahe verliebt. Gegen Mitternacht kehren beide in die Pension zurück. Mrs. Wright sieht die beiden noch. Harriet zahlt ihre ausstehenden 9 Schillinge mit einer halben Gold Sovereign. Ein Detail, das später noch bedeutsam werden sollte. Harriet hatte kurz vor ihrem Tod Geld. Etwa gegen 6:30 am nächsten Morgen wird ein Mann gehört, der das Haus verlässt. Er spricht leise, hastig, mit fremdem Akzent. Da ist Harriet Buswell bereits tot. Der Polizeiarzt beschreibt die Szene als eine von außergewöhnlicher Wildheit, ein Bild des Schreckens. Das Blut hatte das Bett durchtränkt, Wände und Boden waren bespritzt. Man fand blutige Handtücher, als hätte der Täter sich gereinigt. Harriets Kehle war bis auf den Knochen aufgeschlitzt. Ein Schnitt, so präzise und zugleich brutal, dass man fast von chirurgischer Kenntnis sprechen könnte. Auf der Stirn war der Abdruck einer Hand sichtbar. Wie ein Siegel des Tötens. Daneben, auf dem Nachttisch, ein angebissener Apfel. Die Ermittler ließen ein Gipsmodell der Bissspuren anfertigen. Ein frühes Beispiel für forensische Zahnabdruckanalyse. Die Bissspur stammte nicht von Harriet. Ein weiterer Hinweis, die Tür war von außen verriegelt worden. Der Schlüssel fehlte und war verschwunden. Das war kein spontaner Streit, keine Affekthandlung. Es war ein Mord, so geplant wie grausam. Ein Raub? Vielleicht. Einige Schmuckstücke fehlten, ebenso ein sogenannter Pfandschein. Doch der Umstand, dass Harriet kurz zuvor Geld in Händen gehalten hatte, sprach gegen ein bloßes Raubmotiv. Vieles deutete auf einen gezielten, durchdachten Mord hin. Wer also war der Mann, mit dem Harriet die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hatte? Die Polizei unter der Leitung von Superintendent Thompson ermittelte mit Hochdruck. Und schon bald konzentrierten sich die Ermittlungen nach Zeugenbeschreibungen auf einen Mann, deutschsprachig, gebildet, etwa 30 Jahre alt. Der Druck wuchs. Eine Belohnung von 200 Pfund wurde ausgesetzt. Wochen später führte die Spur nach Ramsgate, wo ein deutsches Schiff, die Wangerland, zur Abfahrt nach Brasilien bereit lag. An Bord befanden sich 2 Männer. Dr. Gottfried Hessel, ein protestantischer Geistlicher, und Karl Volbe, der Schiffsarzt. Bei einer dramatischen Gegenüberstellung erkannten mehrere Zeugen in Hessel den Mann, der am heiligen Abend mit Harriet Buswell gesehen worden war.
»Das ist er. Der ernste, hochgewachsene. Ich würde schwören, er war es«,
rief einer. Ein Mann Gottes als Mörder, das schien dem viktorianischen Publikum unvorstellbar und die Presse stürzte sich auf den Fall. Am 29. Januar 1873 stand Dr. Hessel in der Bow Street vor Gericht und beteuerte seine Unschuld. Er sei an jenem Abend krank im Hotelbett gelegen. Mehrere Zeugen bestätigten dies. Der Schiffsarzt selbst habe ihn ärztlich behandelt. Der Verteidiger formulierte es mit beißender Schärfe:
Diese Zeugen wurden nicht erleuchtet vom Licht der Wahrheit, sondern vom Glanz der Belohnung von 200 Pfund.
Und tatsächlich, die Beweislage zerfiel und die Stimmung kippte. Schließlich erklärte der Magistrat, dass die Beweislage zu dünn sei. Dr. Hessel wurde freigelassen. Er erhielt später eine öffentliche Entschuldigung, sogar Königin Victoria spendete ihm Geld zur Wiedergutmachung. Harriet Buswell aber blieb tot und ihr Mörder verschwunden. Fast 150 Jahre später tauchte ein Name auf, der alles verändern sollte. Wilhelm Krauss. Ein deutscher Seemann, der zwei Tage nach Harriets Tod auf einem britischen Schiff anheuerte, der Rifleman mit Ziel Sydney, Australien. Er nannte sich William Cross. Drei Monate später, im März 1873, geschah auf See ein weiteres Blutbad. Krauss ermordete den Kapitän der Rifleman, James Longmuir, und versuchte, die Mannschaft zu vergiften. Er wollte das Schiff übernehmen, ein planvoller, berechnender Akt. Bei seiner Verhaftung fand man Waffen, Stricke und Aufzeichnungen, die auf eine unheimliche Kaltblütigkeit schließen ließen. Am 1. Juli 1873 wurde Wilhelm Krauss in Sydney gehängt. Und da begannen Historiker zu rechnen. Die Zeitlinie schien mit einer erschreckenden Genauigkeit zu passen. In der Nacht auf den 25. Dezember 1872 geschah der Mord an Harriet Buswell. Am 28. Dezember 1872 reiste Krauss an Bord der Rifleman ab. Im März 1873 kam es dann zum Mord auf See. Zwei Taten, dieselbe Handschrift, extreme Gewalt, präzise Schnitte, ein kalkulierter Fluchtplan. Der Forscher Stanley Bruce vermutet, dass Krauss' Gebissabdruck, sollte sein Schädel noch existieren, mit jenem Gipsabdruck des angebissenen Apfels identisch sein könnte. Ein Vergleich, der womöglich 150 Jahre später eine Antwort geben könnte. Die Theorie ist plausibel, doch sie wurde nie bewiesen. Ein Vergleich der Bissspuren am Apfel mit den Zähnen des hingerichteten Krauss unterblieb bislang. Sein Grab liegt in Australien. Eine forensische Untersuchung wäre durchaus möglich. Wenn man heute durch die Great Coram Street in Bloomsbury geht, zeugt nichts mehr von dem, was hier einst geschah. Das Haus Nummer 12 ist verschwunden, das Blut längst fortgespült, der Apfel verrottet, die Stimmen verklungen. Doch Harriets Geschichte bleibt. Sie steht für all die Frauen, die im Schatten der glanzvollen Metropole lebten, zwischen Bühne und Bordell, Hoffnung und Verzweiflung. Für jene, deren Tod kaum Schlagzeilen wert war, während die Gesellschaft um ihre eigene Moral besorgt war. Der Fall Harriet Buswell zeigt, wie ungleich Gerechtigkeit verteilt war und vielleicht noch bis heute ist. Ein Geistlicher wird rehabilitiert, eine arme Tänzerin vergessen. Vielleicht war Wilhelm Krauss ihr Mörder. Vielleicht auch nicht. Doch sicher ist, Harriet Buswell war mehr als ein Opfer eines grausamen Weihnachtsverbrechens. Sie war ein Mensch, eine alleinerziehende Mutter, eine Kämpferin bis zu jener Nacht. Manchmal, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, braucht es keine Geister, um die Dunkelheit zu spüren. Nur eine Geschichte wie diese und den Klang einer Kirchenglocke, die an einem winterlichen Morgen im Jahr 1872 über London läutete. Ein Klang, der an den Frieden erinnerte und zugleich an all jene, denen dieser Frieden niemals vergönnt war. Wenn Ihnen diese besondere Folge gefallen hat, abonnieren Sie Jenseits der Beweise dort, wo Sie Podcasts hören, und begleiten Sie mich auch das nächste Mal wieder, wenn wir uns erneut auf eine intensive Spurensuche begeben. Bleiben Sie wachsam, denn die Vergangenheit ruht nie. Ein friedvolles, gesundes und glückliches Weihnachtsfest 2025 wünscht Ihnen Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Der True Crime Podcast. Jetzt abonnieren.